Apostelgeschichte 16. Und da möchte ich lesen von Vers 25 bis 28. Mehr als Einstieg in unser Thema heute Morgen. Paulus und Silas sind unterwegs, haben das Evangelium verkündigt in Philippi, sind ins Gefängnis geworfen worden. Und jetzt heißt es hier Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister, Gefängnisdirektor würden wir heute sagen, aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Soweit zunächst dieser Abschnitt. Mein Thema heute Morgen soll heißen, was wir über Selbstmord wissen sollten. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Das ist ein sehr heikles Thema, vielleicht das heikelste, was ich je in meinem Leben behandelt habe. Und ich möchte jetzt schon sagen, ich möchte es mit aller Behutsamkeit und seelsorgerlicher Weise behandeln, wie es mir eben geschenkt ist. Aber wir gehen jetzt in die dunkle Jahreszeit hinein, in die Trübe, und viele Menschen haben gerade in dieser Zeit auch Depressionen und kommen in große innere Nöte hinein, und vielleicht hilft uns doch heute Morgen die Beschäftigung mit diesem Thema, auch solche Menschen zu verstehen. Ich bin auch froh, dass wir einen Berufspsychologen unter uns haben heute Morgen, der kann uns dann nachher vielleicht auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Aachen. In einem Waldstück bei Aachen hatten sie in den Frühstunden des Sonntags mit einem Schlauch die Abgase des laufenden Automotors in den Innenraum gelenkt. Vier Jungen schlossen einen Todespakt aus Verzweiflung. Hier der Inhalt ihres erschütternden Abschiedsbriefs. Hallo ihr! Unser größter Wunsch ist es zu sterben. Das Leben hier ist blöd. Alles nur Zeitverschwendung. Auf der Erde läuft alles schief. Hey, weint nicht. Uns geht es bestimmt gut. Wir wollen ins Paradies. Jedes Jahr nehmen sich ca. 20.000 Menschen in der Bundesrepublik das Leben. Unter den Studenten ist Selbstmord die häufigste Todesursache. Und die jährliche Zahl der Suizidversuche wird auf 500.000 geschätzt. Suizid ist das schöne Fremdwort für diesen Begriff Selbstmord. Ich weiß, das sind erschütternde Zahlen, und ihr fragt vielleicht, Wilfried, warum konfrontierst du uns mit diesem Horrorthema? Wir sind hierher gekommen, um eine erbauende Predigt zu hören, und jetzt das. Warum dieses Thema? Nun, ich bin persönlich davon überzeugt, dass es hier in diesem Raum kaum jemanden gibt, der nicht schon irgendwann und irgendwie einmal mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt hat. Ich auch. Und ich bin genauso sicher, dass in unserem Umfeld Menschen leben oder arbeiten oder wohnen, denen es genauso geht. Vielleicht kennen wir sogar den einen oder anderen, der zurzeit als selbstmordgefährdet einzustufen ist. Die Bibel hat auch etwas zu sagen zum Thema Selbstmord. Ich habe zusätzlich in einigen guten Büchern gelesen, vor allem in diesem, das neulich auch Roland Antholzer empfohlen hat, Dr. Bill Blackburn, was Sie über Selbstmord wissen sollten. Und so heißt auch unser Thema heute Morgen. Wollen wir uns also der Sache stellen, und ich will nochmal sagen, ich will versuchen, so seelsorgerlich wie nur möglich darüber zu sprechen. Warum nehmen sich eigentlich Menschen das Leben? Erstens, es gibt viele Ursachen, die zu einem Suizidversuch führen. Bei einem Selbstmord spielen normalerweise mehrere, oft sogar viele Gründe eine Rolle. Wir wollen mal die vielleicht häufigsten möglichen Beweggründe anschauen. Erstens, die meisten Personen, die sich mit Selbstmordgedanken tragen, wollen einer Situation, die für sie unerträglich scheint, entkommen. Sei es einer schweren Krankheit, die nach aller Erfahrung und Prognosen der Ärzte nur noch Schmerzen und Leiden erwarten lässt. Oft ist der Gedanke dann damit verbunden, den Angehörigen oder Pflegekräften nicht mehr zur Last zu fallen. Es gibt noch weitere unerträgliche Situationen, sei es in einer dramatischen Beziehungskrise oder sei es bei einer ungewollten vorehelichen Schwangerschaft. Das ist heute oft nicht mehr so das Problem, aber vor einigen Jahrzehnten war das noch bei vielen jungen Frauen der Auslöser für Selbstmordversuche. Sei es vor einer Gefängnisstrafe, die es anzutreten gilt, davonlaufen. Irgendwie ist es eine für den Betreffenden unerträgliche Situation, in die er gekommen ist. Er sieht kein Land mehr und versinkt in Hoffnungslosigkeit. Und dann zieht er die falsche Schlussfolgerung, es hat keinen Sinn mehr, ich mache Schluss. Das zweite, Hinterbliebene bestrafen. Blackburn schreibt, Suizid ist fast immer ein feindseliger Akt. Oft richtet sich die Feindseligkeit gegen die Hinterbliebenen. Es ist wie bei einem Kind, das trotzig sagt, ich werde sterben und du wirst traurig sein. Ein junger Mann, der sich das Leben nahm, tat dies ausgerechnet, als seine Eltern eine weite Urlaubsreise angetreten hatten. Am zweiten Urlaubstag erhielten sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes. Häufig wird Suizid versucht oder vollendet, nachdem ein Ehepartner seine beabsichtigte Scheidung angekündigt hat oder nachdem die Scheidung vollzogen worden ist. Irgendwann vorher hatte der verlassene Ehepartner vielleicht schon gedroht, das wird dir noch leid tun. Suizid oder versuchter Selbstmord kann eine wirkungsvolle Art sein, die Hinterbliebenen zu bestrafen. Manchmal ist nämlich der Wunsch zu bestrafen mächtiger als der Wunsch zu leben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich 1970 drei Wochen bei einem Landschulaufenthalt in Borkum war, auf der Insel Borkum. Und da habe ich etwas erlebt mit meinen jungen 13 Jahren, was mich sehr tief verletzt hat. Klassenkameraden, die viel älter waren und stärker als ich, hatten sich da einen Spaß draus gemacht, mich, den Kleinsten und Schwächsten, im Zimmer abends immer zu verprügeln und so lange irgendwie zu quälen, bis ich anfing zu weinen. Und das, wenn sie das erreicht hatten, dann hatten sie ihr Ziel erreicht und ihre Befriedigung. Aber für mich war das natürlich eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Ich sehnte das Ende dieser drei Wochen herbei und ich weiß noch, wie mich das monatelang verfolgt hat, wie ich auf der einen Seite mich in Selbstmordgedanken badete, aber auf der anderen Seite auch in Rachegedanken. Was wird sein, wenn ich mir das Leben nehme und schreibe einen Abschiedsbrief und schreibe, was die mit mir gemacht haben? Und ich badete mich richtig in diesen Gedanken, sie zu bestrafen damit. Drittens, Beachtung finden oder etwas erreichen wollen. Wir alle wissen, dass es zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört, geliebt und angenommen zu werden. Ist das nicht der Fall, bekommen Menschen kaum Liebe entgegengebracht, kann der Gedanke entstehen, sich die gewünschte Aufmerksamkeit zu erheischen. Ein Selbstmordversuch zieht Aufmerksamkeit auf sich wie kaum sonst etwas. Oft werden die Betreffenden anschließend mit Interesse und Fürsorge geradezu überschüttet. Aber irgendwann ist vielleicht doch wieder alles beim Alten. Ein Selbstmordversuch kann auch die letzte Trumpfkarte sein, wenn alle anderen Karten bereits ausgespielt worden sind. Manchmal wird der Suizid als Mittel der Manipulation oder sogar der Erpressung von Kindern gegen die Eltern, von Ehefrauen gegen Ehemänner, von Kollegen gegen Mitarbeiter eingesetzt. Man will etwas erreichen. Viertens, mit einem geliebten Verstorbenen wieder vereint sein. Dr. Blackburn schreibt, mit einem geliebten Menschen wieder vereint sein, indem man ihm durch die Tür des Todes folgt, ist eines der ältesten Motive für den Suizid. Die Angst vor der Trennung und der Wunsch, im friedevollen Zustand des Todes vereint zu sein, bringt manche Menschen von Selbstmordgedanken zur Tat. Manchmal glaubt der Hinterbliebene auch, dass er nur auf solch eine drastische Weise der Welt mitteilen kann, wie groß seine Liebe zu dem verstorbenen Ehegatten war. Das trifft aber nicht nur auf ältere Menschen zu. Der Verlust einer sehr engen Beziehung ist immer eine sehr stressreiche Erschütterung der Persönlichkeit. Teenager nehmen sich manchmal das Leben, nachdem ihr Idol gestorben ist. Manchmal tun sie das auf dieselbe Weise, wie ihr Idol ums Leben gekommen ist. Kinder haben sich sogar schon nach dem Tod ihres Streicheltiers umgebracht. Und die Frage muss gestellt werden, was bedeutet der Verlust für den Betreffenden, wenn jemand verloren hat, etwas verloren hat, eine geliebte Person oder eben sogar ein Tier, was bedeutet das für ihn? Fünftens, sich selbst bestrafen. Suizid ist für manche eine selbst auferlegte Strafe. Manchmal trägt eine gestörte Gottesvorstellung zu diesem Suchen nach Strafe bei. Das wird besonders an den Personen deutlich, die meinen, eine unverzeihbare Sünde begangen zu haben und deshalb annehmen, bestraft werden zu müssen. Darf ich das an der Stelle hier einfügen? Seitdem unser Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, gibt es keine unverzeihbare Sünde mehr in dieser Welt, in dem Sinne, was wir getan haben, auch nicht Mord oder Ehebruch oder Lästerung. Nach der Schrift ist tatsächlich nur die einzige unverzeihbare Sünde der verstockte, hartnäckige Widerstand gegen das Wirken des Heiligen Geistes, das zur Errettung führt. Wenn ich weiß, ich muss errettet werden und Jesus ist der Einzige, der mich mit Gott versöhnen kann und der mich wirklich zum Frieden mit Gott führen kann und ich versperre mich dagegen, das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, weil sie zur Verlorenheit führt. Die Ablehnung des Erlösers und seiner Erlösung, das ist die eigentliche Sünde, die man heute begehen kann. Noch zwei mögliche Gründe will ich anführen. Vielleicht können wir es ein bisschen höher schalten. Ich sehe auch, dass es scharf genug ist. Sechstens, einem plötzlichen Einfall folgen. Oft sind es junge Leute, die leichtsinnig mit dem Tod experimentieren, manche mit Autos, andere mit Waffen, russisches Roulette, wieder andere mit Drogen. Und auch da wurde ich erinnert an meine Jugendzeit. Ich war in einer Clique, lauter Millionärssöhne. Ein Sohn von Schumacher und Steigenberger, die Hotelkette haben, Steigenberger, Schumacher. Das waren Leute, die waren mit 16, 17, 18 Jahren schon so satt bis oben hin mit materiellen Dingen. Wir hatten da so eine kurvenreiche Strecke und die sind manchmal bewusst in einer Linkskurve links gefahren, ohne zu sehen, was entgegenkommt. Und sie nannten das mal dem Schicksal eine Chance geben. Meistens nach ein bisschen Gedudel. Ich saß da auch mal mit dem Auto, als sie dem Schicksal eine Chance gegeben haben. Die Rocksängerin Janis Joplin starb an einer Überdosis Drogen. Einige ihrer Freunde erinnerten sich, dass sie schon während ihrer Hochschulzeit immer wieder mit dem Tod gespielt hatte. Suizid kann einfach eine Kurzschlusshandlung sein. Und siebtens noch, manche suchen auch einfach das Martyrium. Ich habe gelesen, dass Augustin seine Lehre gegen den Selbstmord entwickelte, weil damals so viele Christen den Märtyrertod durch die Römer suchten. Sie suchten den Märtyrertod. Für einige Menschen scheint es ein Reiz zu sein, als toter Held verehrt zu werden. Auf diese Weise wird ihnen im Tod vielleicht der Ruhm und die Ehre zuteil, die sie zu Lebzeiten nicht kannten. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Aspekt mitgespielt hat, wenn sich Menschen öffentlich zum Beispiel anzünden und verbrennen, wie der Prager Student Jan Palach damals oder dergleichen. Solchen und anderen romantischen Todesvorstellungen sollten wir vehement entgegentreten. Der Tod ist kein Freund, sondern nach der Bibel der letzte Feind. Ich bin sicher, dass es noch viele weitere Beweggründe für Selbsttötung gibt, vor allem auch das ganze Gebiet der geistigen und schweren seelischen Krankheiten, das ich jetzt hier natürlich nicht behandeln kann. Eines möchte ich jedoch jetzt schon mit aller Deutlichkeit sagen. Wenn ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen, oder wenn es ihm gar gelingt, dann haben wir Außenstehenden nie das geringste Recht zu richten. Gott allein weiß, was im Innersten eines menschlichen Herzens vorgeht. Gott allein kennt die Abgründe an Verzweiflung und völliger Abwesenheit von Hoffnung. Gott allein kennt die verzweifelte Einsamkeit, die in eine Seele kommen kann. Selbstmord, so sagte mal jemand, ist oft die Abwesenheit aller anderen. Totale Einsamkeit. Deshalb, wir dürfen nicht richten. Gott allein kennt die Gründe und Hintergründe. Und noch etwas wollen wir in diesem Zusammenhang bedenken. Wissenschaftler in aller Welt arbeiten fieberhaft an der Erforschung der biochemischen Zusammenhänge in unserem menschlichen Gehirn. Der kalifornische Genetiker David Cummings zum Beispiel hat herausgefunden, dass das Gehirn von Menschen, die Suizid begehen, oftmals abnorme Proteine enthält, die man auch im Gehirn von Menschen mit Multipler Sklerose, MS, findet zum Beispiel. Forscher in den USA und Schweden haben unabhängig voneinander entdeckt, dass der Serotoninspiegel eines Menschen eine wichtige Rolle spielt. Serotonin ist einer der vielen chemischen Botschafter, die Impulse von einer Zelle zur anderen weiterleiten. Und die Forscher haben nun herausgefunden, dass bei Selbstmördern auffällig weniger Serotonin gefunden wurde im Gehirn. Das müssen wir einfach mal hören, bevor wir vorschnell über einen Menschen richten. Wer von uns will angesichts dieser Erkenntnisse den Finger heben? Jeremia sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr. Gott kennt sich mit unserem Herzen aus und mit unserem Körper und mit allen Zusammenhängen. Aber auf der anderen Seite muss ich hier an dieser Stelle laut und vernehmlich vor dem Selbstmord warnen. Wir haben uns das Leben nicht selbst gegeben. Wir dürfen es auch nicht selbst nehmen. Wir gehören Gott. Wir sind keine biochemischen Maschinen nur oder Roboter, die allein von ihrer Körperchemie gesteuert werden und deshalb nicht verantwortlich wären für das, was wir tun. Oh doch, wir sind voll und ganz vor Gott verantwortlich für das, was wir tun. Davon spricht die Bibel auf jedem Blatt. Wir können das nicht auf irgendwelche Hormone schieben. Für Christen gilt, was Paulus schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis, um einen teuren Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist uns geschrieben. Kommen wir zu einem zweiten Teil, nämlich zu der Frage: Kann Selbstmord verhindert werden? Ja, ist die nächste Folie, Achim. Kann Selbstmord verhindert werden? Antwort: Sicher nicht alle, aber ein großer Teil könnte und kann verhindert werden. Bevor wir auf das Wie eingehen, wollen wir zunächst noch einige wichtige Dinge aus dem Bereich der Statistik hören. Ich weiß, ich kenne das Sprichwort, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das ganz sachlich, solide, gute Statistiken sind, denn man hat inzwischen wirklich statistisches Material auch im Blick auf Selbstmord. Im Blick auf das Geschlecht, Achim, wir hatten ausgemacht, dass wir nicht gleich alles aufdecken, legst mal in die Mitte. Im Blick auf das Geschlecht: Frauen unternehmen zwar dreimal häufiger einen Selbstmordversuch als Männer, aber Männer vollenden den Selbstmord dreimal so oft wie Frauen. Wie das kommt? Das hängt ganz stark mit der Methode zusammen. Frauen neigen zu weniger endgültigen Methoden, wie zum Beispiel Medikamente und Gas, während Männer Waffen, Autos und Erhängen bevorzugen. Im Blick auf das Alter gibt es einen Unterschied? Männer um 25 und Männer um 75 sind die absoluten Spitzenreiter. Das hat natürlich auch Gründe, auf die wir aber jetzt nicht eingehen können. Im Blick auf den Familienstand zitiere ich Blackburn: Im Allgemeinen gibt es bei Verheirateten weniger Suizidfälle als bei den Alleinstehenden. Die Suizidrate ist bei Menschen, die nie verheiratet waren, und bei Verwitweten höher und am höchsten bei Geschiedenen. Sollten wir einfach wissen, am höchsten bei Geschiedenen. Es gibt Gruppen mit bestimmten hohen Risiko. Ältere Männer haben die höchste Rate aller Gruppen. Ältere Männer. Und dann kommt eine Berufsgruppe, die deutlich heraussticht aus allen anderen. Und das würdet ihr nicht raten. Das sind Mediziner. Das sind Ärzte. Ist auch klar, weil sie sich am besten auskennen mit dem, was in ihnen vorgeht und was auf sie zukommt und so weiter. Dann kommen Jugendliche. Nur Unfälle und Morde sind höhere Todesursachen bei Jugendlichen als wie Suizid. Studenten, ich sagte vorhin schon, an erster Stelle der Todesursache. Ist auch klar, weil es sehr denkende Menschen sind, die die Dinge viel tiefer erfassen, auch die Komplexität des Lebens und alle Probleme, die damit zusammenhängen. Ist ganz klar. Alkoholiker, Drogenabhängige und Homosexuelle stehen auch ganz oben bei den Risikogruppen. Noch eine wichtige Information für alle Eltern unter uns. Auch wenn Kinder zwischen 5 und 14 Jahren nicht zu den Gruppen mit ganz hohem Risiko gehören, sind sie trotzdem gegen die Verlockungen des Suizids nicht immun. Die Selbstmordrate dieser Gruppe hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Das sind sehr alarmierende Zahlen. Aber nun zurück zu der Frage, wie kann Selbstmord verhindert werden? An der Stelle sollte ich vielleicht mit einem weit verbreiteten Irrtum erstmal aufräumen. Habe ich früher selbst auch gedacht, wer von Selbstmord redet, der tut es nicht. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, diesen Satz? Der ist völlig falsch, das ist ein fataler Irrtum. Fachleute behaupten, dass 80% derer, die sich das Leben nehmen, vorher Hinweise auf ihre Absicht gegeben haben oder geben. Und für diese Dinge sollten wir eigentlich alle sensibel werden. Was sind das für Hinweise, für Signale, die da von Menschen ausgehen, die sich mit diesen Dingen gedanklich tragen? Wisst ihr, beim Suizid gibt es zwar immer nur einen Täter, aber fast immer Mittäter. Mittäter deshalb, weil sie nichts getan haben. Und zu denen wollen wir ja nicht gehören. Darum wollen wir lernen. Was sind das für Anhaltspunkte aus dem Verhalten zum Beispiel? Wenn Menschen Vorbereitungen treffen auf ihren Tod, wenn sie die Lebensversicherung erhöhen auf einmal, wenn sie anfangen, den letzten Willen aufzuschreiben, wenn sie ihre eigene Beerdigung planen, so aus heiterem Himmel, oder wenn sie persönlich wertvolle Gegenstände verschenken und sie kommen und sagen, hier hast du meine liebste Uhr oder diesen Ring und so weiter, ich kann damit nichts mehr anfangen. Das sind manchmal Alarmsignale. Dann zweitens die Beschaffung von Hilfsmitteln. Wenn sich auf einmal jemand eine Waffe kauft, wenn er sich nach der Wirkungsweise von bestimmten Medikamenten erkundigt, wenn er Medikamente sammelt und anhäuft, das können solche Signale sein, müssen nicht, aber können. Oder ein auffälliges sich zurückziehen, Isolation. Wenn Menschen auf einmal sich ganz ins Schneckenhaus vergraben und nicht mehr ansprechbar sind, da sollte man schon nachfragen, fühlst du dich zurzeit ziemlich einsam? Geht es dir nicht gut innerlich? Oder was auch ein ganz eindeutiges Indiz ist, wenn ein Abschiedsbrief gefunden wird. Sollte jemals das jemandem von uns passieren, dass er einen Abschiedsbrief findet und man spricht den Betreffenden darauf an, wird es meistens dann als Scherz abgetan. Ach wo, das war nur mal ein Scherz. Bitte glaubt das nicht. Wer einen Abschiedsbrief schreibt, der macht es nicht zum Scherz. Das sollte man unbedingt nachhaken und Hilfe, auch vielleicht fachliche Hilfe, einschalten. Anhaltspunkte aus mündlichen Äußerungen gibt es auch. Ich glaube, da geht es weiter auf der Folie. Wenn jemand sagt, mir reicht's, ich gebe auf, das Leben ist sinnlos. Oder, falls ich dich nicht mehr sehe, danke für alles. Wirklich, du brauchst dir um mich keine Sorgen mehr zu machen, ganz bestimmt nicht. Da geht etwas vor in einem Menschen, wenn er so redet. Ich habe so eine Ahnung, ich mache bald eine weite Reise. Das Leben ist wie ein Kurzschluss. Es gibt einen Knall und dann gehen die Lichter aus. Meiner Familie ginge es ohne mich besser. Wenn wir solche oder ähnliche Äußerungen von jemandem hören, sollte bei uns die Alarmanlage angehen. Aber jetzt die Frage, was kann man konkret tun? Wenn wir einen Verdacht hegen, oder gar konkrete Anhaltspunkte auf eine Selbstmordgefährdung haben und wir fühlen uns in der Sache überfordert, sollten wir sofort eine dritte Person einweihen oder sogar fachliche Hilfe einschalten. Keiner von uns sollte jetzt ein kleiner Hobbypsychologe werden oder gar ein Hobbydetektiv und jetzt anfangen zu forschen im Leben von anderen, ob es da vielleicht irgendeinen Hinweis geben sollte. Bitte, das ist nicht der Sinn dieser Ausführung heute Morgen. Bitte nicht. Aber wenn wir so etwas feststellen, dann sollten wir nachfragen oder eben jemand anderen mit einschalten. Das Zweite heißt auch nachfragen. Wenn es jemand ist, zum Beispiel in unserem Familienbekanntenkreis, kann man fragen, bist du schon einmal so weit gewesen, dass du daran gedacht hast, dir etwas anzutun? Wenn er sagt nein, können wir hinzufügen, sollte es je dahin kommen, versprichst du mir, dass du dann mit mir darüber redest? Versprichst du mir das? Und wenn er sagt ja, sollten wir fragen, hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie du dir das Leben nehmen willst? Weil wenn er dann antwortet, ja, so und so, dann ist es schon viel, viel akuter, als wie wenn er sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat. Aber wenn er schon genau weiß, wenn er das schon alles durchgespielt hat in Gedanken, dann ist es sehr akut. Drittens, natürlich mit dem Betreffenden beten. Man kann einem solchen Menschen laut zusammen beten, ihm Mut machen, ihm natürlich Jesus Christus nahe bringen, wenn er noch kein Christ ist. Und wenn er Christ ist, ihm zeigen, welche Verheißungen uns geschenkt sind in Jesus, welche Hilfe uns Gottes Wort geben will. Viertens, andere mit einbeziehen. Es ist sehr, sehr schwer, als einziger Mensch die Suizidabsichten eines anderen zu kennen. Das ist eine unerträgliche Last, auch für Männer. Das sollten wir nicht uns so heldenhaft fühlen, dass wir das jetzt sind, die Auserkorenen, sondern das sollten wir auch einem Menschen nie versprechen, dass wir so etwas für uns behalten. Da müssen wir gleich sagen, nein, das Versprechen kann ich dir nicht geben. Da werde ich vor Gott um Rat bitten und werde so handeln, wie er es mir zeigt. Fünftens, für fachliche Hilfe sorgen. Schaut, erste Hilfe kann jeder Arzt leisten. Wenn ein Krankenhaus in der Nähe ist, ist das vielleicht der beste Platz. Und wenn es eine Großstadt ist, gibt es sogar spezielle Krankenhäuser, wo sicher fachliche Hilfe geleistet werden kann. Natürlich ist es damit nicht getan, den Betreffenden an einen Arzt oder in ein Krankenhaus oder irgendwohin abzuschieben. Der Gefährdete braucht weiterhin unseren Beistand, jetzt erst recht dann, unsere Zuwendung, unsere Treue, dass wir ihm versichern, wir stehen zu ihm, wir verachten ihn nicht deswegen, dass wir ihm vielleicht sogar sagen, wir haben uns auch schon in Krisen mit solchen Dingen getragen und dass wir da ganz, ganz treu zu ihm stehen. Bevor wir zum Schluss kommen, noch das eine. Unsere Verantwortlichkeit als Menschen hat natürlich irgendwo Grenzen. Wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht. Aber letztlich können wir einen selbstmordgefährdeten Menschen nicht bewahren. Das habe ich selbst auch schon mehrmals schmerzlich erlebt. In einem Fall konnte ich einmal helfen und stabilisieren, aber im anderen nicht. Nicht einmal unseren Hausmitbewohner konnten wir damals vor diesem Schritt. Jetzt der Schluss. Einige von euch kennen den Schriftsteller und Liederdichter Jochen Klepper von seinen Liedern oder auch von dem, was er geschrieben hat. Dieser Mann hatte eine jüdische Frau geheiratet, Hanni Stein. Und er war im Dritten Reich wegen seiner jüdischen Frau zunehmenden Repressalien ausgesetzt. 1942 spitzte sich die Sache zu und die Ehe sollte zwangsgeschieden werden und Frau Klepper ins KZ abtransportiert werden. Die Kleppers hatten die Ausreise nach Schweden beantragt und standen mit verschiedenen Behörden in Kontakt. Und sie hatten die Hoffnung, dass es genehmigt wird. Es war sogar der Innenminister, der damalige Frick, eingeschaltet. In der Nacht vom im Dezember 1942 schien es, als seien alle Wege verbaut, als würde das nichts werden mit der Ausreise und es stand nur dieser dunkle Weg der Zwangsscheidung und des KZ vor ihnen. In der Nacht vom 10. auf 11. Dezember nahmen sich die Kleppers samt der jüngsten Tochter Renale das Leben. Aber jetzt hört bitte, Als man die Toten am Morgen fand, brachte der Postbote wenig später die Ausreisegenehmigung nach Schweden. Jemand hat einmal sehr treffend gesagt, der Suizid ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Ihr Lieben, wenn wir das verstanden haben, dann muss uns das klar sein. Der Teufel treibt uns in die Sackgasse. Er will uns in Sackgassen treiben, in die Hoffnungslosigkeit, in Verzweiflung. Er flüstert uns ein, es hat keinen Sinn mehr, mach Schluss. Nimm die Giftkapsel, spring raus aus dem Fenster und so weiter. Genauso war es damals bei diesem Gefängnisaufseher von Philippi. Der sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, dachte natürlich, alle Gefangenen sind über alle Berge und wollte sich gleich ins Schwert stürzen. Das war der Gedanke. Mach Schluss, das ist der Ausweg. Stürz dich ins Schwert. Aber dann rief Paulus, tu dir kein Leid an, wir sind alle hier. Und glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Der Teufel sagt, es gibt keinen Ausweg. Und der Herr Jesus sagt, ich bin der Ausweg. Ich bin der Weg, ich bin der Ausweg aus jeder Krise unseres Lebens. Und das wollen wir uns einfach merken, das wollen wir uns gut merken, dass wir erst gar nicht uns mit solchen Gedanken rumtragen, dass wir nicht mit diesen Gedanken spielen. Das ist gefährlich, die entfalten ihre Macht, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, du bist der Ausweg und ich will diesen Weg gehen und du bist treu und du hältst mich fest, auch jetzt in dieser Krise. Und ich will mich einem Menschen öffnen und anvertrauen. Und ich will Hilfe suchen. Und es geht weiter. Wie es in diesem baltischen Hausspruch heißt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Nicht nur ein Lichtlein, sondern das Licht, Jesus Christus, das Licht. Und wenn uns diese Gedanken doch überrollen wollen, dann gleich mit einem Menschen unseres Vertrauens darüber reden und auch beten. Und der Herr wird Hilfe schenken. Ganz gewiss. Wollen wir über dem, was wir gehört haben, einen Augenblick noch still bleiben? Wir bleiben sitzen und ich möchte beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch jetzt mit all dem, was wir gehört haben, was wir mitgedacht haben, was jetzt in unserem Herzen vorgegangen ist, zu dir kommen dürfen. Vater im Himmel, danke, dass du jeden von uns wirklich kennst. Vor dir sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du siehst die Gedanken, die wir gedacht haben und denken. Du siehst die Gefühle, die Emotionen. Du siehst, wie es in uns manchmal drunter und drüber geht. Du siehst auch in den Keller unserer Seele. Danke, dass wir wissen, dass du da bist, dass du die Hilfe bist, der Weg, der Ausweg in jeder Situation unseres Lebens. Ich danke dir, Herr, dass du uns schon in gefährlichen Krisen bewahrt hast. Auch einzelne von uns, die einen Suizidversuch unternommen haben, du hast sie bewahrt, dass sie heute lebend hier sitzen. Und wir wollen uns dir weiterhin anvertrauen, dir ganz allein, dir und der guten Führung deines Wortes und deines Geistes. Wir bitten dich aber auch, Herr, lass uns sensibel sein für die Nöte, auch für die tiefen Nöte von Menschen um uns herum. Lass uns nicht nur mit Scheuklappen auf uns gerichtet durchs Leben gehen, sondern wirklich sensibel sein für die Menschen, die oft in großer Verzweiflung sind. Dass wir ihnen den Weg, den Ausweg, der Jesus Christus heißt, zeigen können. Herr, wir bitten dich einfach, lass uns jetzt in deinem Frieden in diese Woche gehen, auch wenn der eine oder andere aufgewühlt ist jetzt durch diesen Vortrag. Gib, dass sich das alles gut klärt und setzt in unserem Inneren und uns allen zum Segen und zur Hilfe wird. Das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.